den fasse ich nie an. So, also, wir sind in einer Predigtreihe. Und in dieser Predigtreihe ist es so, dass wir versuchen, vom Alten Testament herkommend zu sagen, wie ist Gott? Also wie offenbart er sich, wie zeigt er sich im Alten Testament? Das ist ja so ein bisschen so, ihr kennt das, ne? Leute fragen sich, na, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Was war denn die erste Begegnung? Und dann, und was ist dann passiert? Ne? So, und wann der erste Kuss und so. Ne? So ist es in der Bibel eigentlich genauso, ja? Also Gott kommt, stellt sich uns Menschen vor und dann geht das so Schritt für Schritt für Schritt, ne? Bis wir dann so langsam begreifen, wie Gott so drauf ist. Und die ersten drei Schritte, die ich versucht habe, mit der Gemeinde hier zu gehen, ist zu sagen, Gott ist unser Schöpfer, Gott ist der Heilige, Gott ist ein Retter. Und der vierte Schritt ist, dass Gott sich kümmert. Das wird nachher eine andere Überschrift bekommen, aber dann werde ich da noch mehr zu sagen. Im fünften Buch Mose befinden wir uns mitten in einer Umbruchszeit. Die Vorgeschichte jetzt für die Leute, die das jetzt hier hören, ist, dass sie seit 40 Jahren durch die Wüste laufen, durch sehr steinige Steppe, mal vorsichtig formuliert. Sie sind heimatlos, sie können nicht dahin zurück, wo sie herkamen. Da, wo sie hinwollen, wissen sie nicht, ob sie da jemals landen werden. Ihre Großeltern waren in Ägypten. Und da waren sie 400 Jahre lang als Fremde, als Leute, die da irgendwie nicht hingehören, aber trotzdem da gewesen sind. Also seit 440 Jahren haben diese Leute und ihre Vorfahren und ihre Vorfahren und ihre Vorfahren, also vielleicht so, wie man sich das bei Sinti und Roma heute vorstellen würde, seit 440 Jahren haben diese Leute eigentlich keinen Grund und Boden, keinen sicheren Ort, keinen Platz, an dem sie so richtig hinkommen. Aber Gott fängt an, mit ihnen zu reden über die Zeit danach. Und ich habe mal eine Stelle da rausgenommen, 5. Mose 24 und da ab Vers 19. Wenn ihr bei der Ernte eine Garbe auf dem Feld vergessen habt, die wissen ja kaum, was ein Feld ist, geschweige denn ihr eigenes Feld. Eine Garbe ist übrigens, wenn man erntet mit der Hand, dann packt man die Halme zusammen und schneidet sie unten ab, nimmt das mehrere so die Bündel, packt die, bindet die oben zusammen und dann stehen die so auf dem Feld. Das ist eine Garbe. Ja? Also das ist genug, um damit ein paar Brote zu machen, aber nicht genug, um reich zu werden. Wenn ihr bei der Ernte eine Garbe auf dem Feld vergessen habt, dann geht nicht zurück, um sie zu holen. Sie soll den Fremden, den Waisen und Witwen gehören. Dafür wird der Herr euch segnen bei allem, was ihr tut. Wenn ihr die Oliven von euren Ölbäumen schüttelt, unsere Ölbäume? Okay, wenn ihr die Oliven von euren Ölbäumen schüttelt, dann sucht nicht hinterher noch die Zweige ab. Lasst den Rest für die Fremden, die Waisen und Witwen. Wenn ihr in eurem Weinberg die Trauben erntet, dann haltet keine Nachlese. Lauft nicht noch ein zweites Mal durch den Weinberg durch, um zu gucken, wo da noch Trauben sind. Lasst den Rest für die Fremden, die Waisen und Witwen. Denkt daran, dass ihr in Ägypten Sklaven gewesen seid und handelt danach. Irgendwann zu dieser Zeit, nämlich in diesem Übergang zwischen Israel ist ein rechtloses, herrenloses Volk, das mit Gott schon angefangen hat, in Beziehung zu leben. Gott hat angefangen, mit Israel in Beziehung zu leben. Und Israel ist Besitzer eines Landes mit Armeen, mit Grenzen, mit politischen Möglichkeiten. Irgendwo in diesem Übergang fängt Gott an, sein Herz zu offenbaren für die Schwachen. Irgendwann in dieser Zeit fängt Gott an, darüber zu reden, dass er sagt, ich will, dass ihr in einer Art und Weise mit Menschen umgeht, die normalerweise in der Gesellschaft unter die Räder kommen, die ihnen es ermöglicht, wir würden es in unserer Sprache sagen, ein würdiges Leben zu führen. Nämlich, sammelt die Gaben nicht ein. Daraus ist dann im Laufe der Zeit geworden, dass fromme Juden natürlich immer eine Garbe auf dem Feld haben stehen lassen, damit sie nicht aus Versehen eine Garbe zu viel mitnehmen. Ja? Fromme Juden haben einen Zweig, des Olivenbaums nicht abgeerntet, damit sie nicht aus Versehen alle Oliven mitnehmen. Also ne, versucht irgendwie dem Ganzen irgendwie einen Ausdruck zu geben. Aber es fing damit an, dass Gott erstmal geredet hat und gesagt hat, ich will, dass diese Leute, die in einer Gesellschaft normalerweise es extrem schwer haben, dass diese Leute es durch euer Handeln etwas leichter haben. Damit haben sie es ja nicht leicht. Es ist nie leicht, der Ausländer zu sein. Es ist nie leicht, die Waise zu sein. Es ist nie leicht, die Witwe zu sein. Egal wie man drumherum irgendwelche, ich sag mal, sozialpolitischen Konstrukte baut. Aber es soll eben auch nicht besonders schwer sein. Es soll nicht besonders kompliziert sein. Gott fängt also an, mit diesen Leuten, die dabei sind, so in ihren ersten Garten zu haben, ihr erstes Häuschen, ihr erstes Auto. Ne? Also mit diesen Leuten fängt er an, darüber zu reden und zu sagen, Mensch, erinnert euch daran, dass ihr, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, arm gewesen seid. Ihr wart Sklaven in Ägypten. Es ging euch nicht gut. Und ihr wisst, wie das ist, wenn ihr wie Ausländer behandelt werdet. Ihr wisst, wie das ist, wenn ihr schlecht behandelt werdet. Ihr sollt anders agieren. Ihr sollt euch anders positionieren. Und das wird jetzt über das Alte Testament hinweg, also die ersten drei Viertel der Bibel, wird das so Stück für Stück entfaltet. Und ich gehe mit euch so jetzt ein paar Sachen durch, in der Hoffnung, dass ich euch Gott bekannt machen kann, so Schritt für Schritt für Schritt, ihr wisst, ne? Vom ersten Kennenlernen zum ersten Kuss und so weiter. Psalm 146, Verse 7 bis 9. Den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er zu essen. Die Gefangenen macht er frei, die Blinden macht er sehend, die Verzweifelten richtet er auf. Er beschützt die Gäste und Fremden im Land und sorgt für die Witwen und Waisen. Der Herr liebt alle, die ihm die Treue halten, aber die Pläne der Treulosen vereitelt er. Gott stellt sich selber vor als einer, dem all diese Themen wichtig sind. Also wir würden das umgangssprachlich sagen, irgendwie hat Gott eine soziale Ader. Ja, also er ist definitiv kein Marktliberaler, um es mal deutlich zu sagen. Ja? Gott ist an dieser Stelle irgendwie drin und sagt, kümmert euch und ich kümmere mich. Den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er zu essen. Und Schritt für Schritt stellt er sich ein als einer vor, der Gerechtigkeit schaffen will. Und jetzt kommt der erste Gedanke dazu, der Gerechtigkeit schaffen will. Und weil er Gerechtigkeit schafft, steht er immer mit einem halben Bein mehr auf der Seite der Rechtlosen. Gerechtigkeit schaffen wir ja nicht, indem alle gleich behandelt werden. Also, wenn du ein Vater bist und dein Fünfjähriger probt aus, wie Duplo sich auf dem Kopf eines Dreijährigen anfühlen, ja? Dann könntest du jetzt eine formelle Gerechtigkeit herstellen und sagen, seht mal zu, wie ihr das miteinander ausmacht. Es könnte aber auch sein, dass Gerechtigkeit in diesem Falle heißt, sich auf die Seite des Jüngeren und Schwächeren zu stellen und zumindest den Duplo aus diesem Spiel rauszunehmen. Ja? Es geht ja nicht darum, dass man jetzt bei jeder Streiterei von Kindern sich dazwischen packt, aber es gibt Momente, wo man sagt, okay, für ein Duplo ist es vielleicht dann doch ein bisschen früh. Gerechtigkeit hat immer auch ein bisschen was damit zu tun, zu sagen, wer braucht einen gewissen mehr Schutz? Wer braucht etwas mehr Zuwendung? Wer braucht etwas mehr Hinwendung, damit am Ende es allen gut gehen kann? Wir springen jetzt noch mal ein bisschen weiter. Zeitlich ein bisschen weiter, in der Bibel tatsächlich auch ein paar Seiten weiter, aber das ist Zufall, das ist in unserer Bibel so, bei den Juden ist die Bibel ganz anders sortiert, deswegen, da darf man nichts drauf geben. Es ist nicht so, dass in der Bibel das erste Buch das allerälteste ist, obwohl das stimmt schon fast, und dann in der Mitte sind die Mittelalten und so weiter, sondern das ist alles ein bisschen wild sortiert. Das ist eine Zusammenstellung von verschiedensten Büchern. In Jesaja 1, Vers 17, da sagt Gott durch Jesaja: Lernt Gutes zu tun, sorgt für Gerechtigkeit, haltet die Gewalttätigen in Schranken, helft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Wir müssen uns ein Rechtssystem vorstellen, wo ordentliche Typen, hoffentlich, die man irgendwie für fähig hielt, irgendwie, diese Leute haben Recht gesprochen. Also es gab kein juristisches System, wo Leute irgendwie ausgebildet wurden und dann sind sie da über die Jahre hinweg trainiert worden und irgendwann durften sie Richter sein, sondern man lebte in irgendwelchen Dörfern oder Kleinstädten zusammen und es gab da einen Marktplatz und es hat sich mit der Zeit im Laufe der Jahre rauskristallisiert. Also ne, das ist eben so, wenn Lina den Mund aufmacht, dann hat das Hand und Fuß. Ja? Wenn Lina den Mund aufmacht, das hat immer eine gewisse, die kann ein bisschen weiterdenken als die anderen. Also machen wir Lina zu einem Richter. Also Lina darf mit Gerichtsurteile sprechen, weil wir merken, so im Laufe der Zeit, das hat irgendwie Substanz. Und so war das mit den Richtern. Jetzt ist das Problem bei so einer Einsetzung von Richtern, dass wenn dann jemand zu so einem Richter kam und er hatte nette Klamotten an und er hatte ein großes Feld und er hatte vielleicht sogar eine Ziege, die zufällig tot beim Richter auf dem Grundstück umfallen könnte, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit verhältnismäßig groß, dass dieser Kerl mit dem Anzug und mit dem großen Grundstück und der toten Ziege eher Recht bekommt als irgendjemand, der irgendwo nachts zusehen muss, wo er sich hinlegt. Jesaja sagt: Sorgt für Gerechtigkeit. Haltet die Gewalttätigen in Schranken, helft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Unbestechliche Richter ist ein immer wiederkehrendes Thema im Alten Testament. Warum? Weil Gott gerecht ist. Warum? Weil Gott will, dass die Rechtlosen, die Armen, die Schwachen genauso Recht bekommen für die, die stark sind, die Geld haben, die sich Einfluss verschaffen können, die sich einen Rechtsanwalt leisten können, in unserer Sprache. Ne? Also in diesem Setting geht Gott rein und er sagt: Ich will, dass ihr sehr darauf achtet, dass eure Richter nicht bestechlich sind. Ich will, dass für jeden das gleiche Recht gilt. Also wir merken, dass Gott, wenn wir ihm näher kommen in der Bibel, ihn mehr und mehr kennenlernen, dann merken wir, dass Gott offensichtlich tatsächlich will, dass alle gleich behandelt werden. Und dass alle gleich behandelt werden, heißt eben, dass sie nicht gleich behandelt werden, sondern dass es immer einen besonderen Schutz braucht für die Schwachen, für diejenigen, die nicht für sich selber reden können oder die nicht so gut für sich selber reden können. Sacharja 7. Bevor wir das lesen. Die Geschichte des Volkes Gottes. Jetzt kommt die Short Version. Gut aufpassen, soll gleich ist vorbei wieder. Die Geschichte des Volkes Gottes ist: Erst gibt es da einen, dann gibt es da eine Familie, dann gibt es ein Volk. Dieses Volk kommt nach Israel. In Israel machen die erst am Anfang was richtig, dann viele hundert Jahre lang was falsch. Gott holt sie raus aus dem Land, weil er hat keinen Bock mehr. Da merken sie, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Gott holt sie wieder zurück. So, und jetzt sind wir ungefähr an dieser Stelle. Ja? Sacharja 7. Sacharja 7. Ab Vers 7 erklärt Sacharja, was passiert ist. Wisst ihr nicht, dass ich durch die früheren Propheten verkünden ließ, als Jerusalem noch nicht zerstört war und als die Städte Judas, die Steppe im Süden und das Hügelland im Westen noch bewohnt waren? Und der Herr erinnerte mich daran, wie er euren Vorfahren durch seine Propheten verkünden ließ. So spricht der Herr, der Herrscher der Welt: Richtet gerecht. Und erweist einander Liebe und Erbarmen. Unterdrückt nicht Witwen und Waisen, Fremde und Arme. und heckt nicht immer neue Pläne aus, um einander zu schaden. Ihr seid doch alle Brüder und Schwestern. Aber sie wollten nicht darauf hören, sie stellten sich taub und waren unwillig wie ein störrischer Esel. Sie machten ihre Herzen so hart wie Diamant und weigerten sich, auf die Worte und Weisungen zu hören, die ich, der Herrscher der Welt, ihnen durch meinen Geist, durch den Mund der früheren Propheten sagen ließ. Deshalb traf sie mein Zorn mit aller Wucht. Gott sagt hier allen Ernstes, ich habe euch Krieg zugemutet, ich habe euch Vertreibung zugemutet, weil ihr nicht auf mich gehört habt, Liebe und Erbarmen zu erweisen, dass die Witwen und Waisen nicht unterdrückt werden, die Fremden und die Armen. Gott geht so weit an dieser Stelle, und das ist nicht die einzige Stelle, aber dieser Gedanke kommt häufiger vor. Es gibt auch andere Gedanken, aber dieser Gedanke kommt häufiger vor im Alten Testament, dass Gott tatsächlich sagt, ich bin so sozial, dass ich unsozial werden kann gegen Unsoziale. Er geht hier so weit, dass er sagt, ihr wisst doch, was die Propheten gesagt haben, bevor ich die Israeliten aus ihrem Land vertrieben habe. Und mein Reden ging darum, sich den Schwachen und den Armen zuzuwenden, den Rechtlosen zuzuwenden, zu gucken, dass es denen auch gut geht, dass die ein würdiges Leben führen können. Noch eine Stelle weiter und dann versuche ich mal, das Ganze zusammenzubringen. Jeremia 7. Glaubt nicht, dass es euch etwas hilft, wenn ihr ständig wiederholt. Dies ist der Tempel des Herrn, dies ist der Tempel des Herrn, hier wohnt der Herr. Damit betrügt ihr euch selbst. Also in unsere Sprache übersetzt, ne? Ich gehe doch ständig in Gottesdienst, ich gehe doch ständig in Gottesdienst, ich gehe doch ständig in Gottesdienst, ne? Damit betrügt ihr euch selbst. So, ne? Nein, ihr müsst euer Leben und Tun gründlich ändern. Geht gerecht miteinander um. Nutzt nicht Fremde, Waisen und Witwen aus, vergießt nicht das Blut unschuldiger Menschen, lauft nicht den fremden Göttern nach, die euch ins Unglück bringen. Nur dann könnt ihr hier wohnen bleiben in dem Land, das ich euren Vorfahren als Erbbesitz gegeben habe. Gott geht so weit, dass er sagt, eure Frömmigkeit kann nicht ausgleichen, was eure Ungerechtigkeit, eure gelebte Ungerechtigkeit kaputt macht vor mir. Und das ist ein starker Gedanke. Wenn wir in die Religionsgeschichte reingucken und sagen, wie haben sich Religionen so über die Jahrhunderte und Jahrtausende irgendwo positioniert, wie sind die drauf und so, dann merken wir, dass normalerweise in den meisten Settings, die wir kennen, Religion so einen Absolutheitsanspruch hat, zu sagen, Hauptsache, du widmest dich und opferst dich Gott und alles andere ist dann auch nicht so wichtig. Gott geht so weit, dass er sich identifiziert mit den Entrechteten in dieser Gesellschaft, dass er sagt, das reicht mir nicht, dass ihr einen Tempeldienst habt. Das ist mir nicht genug. Darin kann es und darf es sich nicht erschöpfen. Und tatsächlich ist das so, wenn wir uns die Bibel angucken, wie Gott Schritt für Schritt für Schritt sein Herz so langsam offenbart. Ist bei uns manchmal ähnlich. Wir fangen an, irgendwie durch unser Leben zu stolpern und irgendwie auf diesem Weg merken wir, dass Gott eine Frage ist, mit der wir uns irgendwie mal auseinandersetzen sollten. Dass es sich irgendwie vielleicht empfiehlt, sich ihm zuzuwenden, das Herz zu öffnen und wir erleben ihn als den, der uns Identität gibt. Wir erleben ihn als Retter. Wir erleben ihn als den, der uns gewollt hat von Anfang an. Er ist unser Schöpfer. Wir erleben ihn als den Heiligen, als den, der uns konfrontiert mit unserer Schuld. Und auf diesem Weg fängt Gott langsam an, sein Herz in unser Herz zu schütten. Sein Herzschlag mit unserem Herzschlag zu synchronisieren. Und wir fangen an, langsam wach zu werden und zu merken, es geht Gott nicht nur um so eine Ich- und Gottfrömmigkeit, sondern es geht Gott um ihn und uns. Und er wendet den Blick nach rechts und links von uns und sagt, guck mal, wer da auch noch ist. Und was das heißen könnte. Und wie das aussehen könnte. Weil die da neben dir, die sind mir genauso wichtig, wie du mir wichtig bist. Und viele von uns können das ja erst hören, wenn wir begreifen, dass wir Gott wichtig sind. Dass ich von Gott gekannt bin, von ihm gesehen bin. Aber wenn das mein Herz erstmal richtig erreicht hat und wenn dieser tiefe Seufzer der Erleichterung aus meiner Lunge gekommen ist, dann kann ich auch rechts und links anfangen zu sehen und zu gucken, kann ich einen Unterschied machen? Kann ich was machen, was hilft, dass diese Welt ein bisschen gerechter ist, ein bisschen weniger ungerecht ist, vielleicht die bessere Formulierung. Ich habe vorhin ein Beispiel benutzt und habe es bewusst benutzt. Tatsächlich ist der Einstieg Gottes, sich als unser Vater vorzustellen, geschieht über diesen Weg. Weil wir in Gottes Augen wertvoll sind, weil wir in Gottes Augen wichtig sind, geliebt sind, will er nicht, dass wir lieblos miteinander umgehen. Deswegen schafft er ständig von seiner Hand aus Ausgleich, gibt er Impulse, wendet er sich den Armen zu und den Witwen und den Waisen und will ihnen ein Vater sein, will ihnen jemand sein, bei dem sie sich bergen können. In der damaligen Kultur braucht es häufig für Menschen jemand, der ihnen Schutz gewährt. Und das klassische Bild für Schutz war eben das Vaterhaus. Der Ort, wo jemand war, wenn ich da hinkomme, dann bin ich erstmal safe. Ich muss nicht mehr Angst haben zu verhungern. Ich muss nicht mehr Angst haben, dass ich komplett unter die Räder komme. Ich bin nicht mehr in der Fremde. Ich habe einen Fürsprecher, wenn es vor Gericht geht. Man kann mich nicht einfach anklagen und mit mir machen, was man will. Mir war das wichtig, diesen langen Anlauf zu nehmen, um das mal deutlich zu machen, dass wenn die Bibel davon redet, dass Gott unser Vater ist, dann ist der Einstieg in dieses Thema nicht so sehr ein emotional tiefenpsychologisches Beziehungskonvolut, sondern erst einmal geht es Gott darum, dass Menschen nicht unterdrückt werden, dass Menschen nicht Unrecht getan wird. Wenn dir Unrecht getan wird, dann ist Gott auf deiner Seite. Und wenn du Unrecht tust, dann ist Gott nicht auf deiner Seite. Wenn die Bibel darüber redet, dass er ein Vater ist, dann geht es erst einmal um diesen langen Anlaufweg. Und dann haben die Leute, das Volk Gottes, im Laufe der Jahrhunderte langsam begriffen und begriffen und begriffen, was heißt das denn? Und sie haben verstanden, dass Gottes Herz für uns so tief ist und so weit ist und so schlägt, dass man das nur im Bild der Elternschaft angemessen ausdrücken kann. Und dann fängt das an, noch bevor Jesus kommt, dass die Bibel eben davon redet, dass Gott ein Vater ist, dass Gott in Beziehung mit uns treten will, die noch viel weiter geht, als dass er einfach nur ein Gott ist. Jesaja 63. Herr, sieh herab von deinem Himmel, wo du in Heiligkeit und Hoheit thronst. Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Hast du kein Erbarmen mehr mit uns? Wir spüren nichts davon, dass du uns liebst. Herr, du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns. Der ist jetzt seit ungefähr 1000 Jahren tot. Auch Jakob kennt uns nicht. 900 Jahre tot. Unsere Stammväter können uns nicht helfen. All die schönen Bibelgeschichten. Ein Jona, ein Jeremia, ein David, ein Paulus, ein Petrus, alle tot. Das ist das, was diese Bibelstelle sagt. Aber du, Herr, bist unser wahrer Vater, unser Befreier seit Urzeiten. Das ist dein Name. Jesaja bringt auf den Punkt, was sich zu diesem Zeitpunkt erst so Schritt für Schritt langsam offenbart. Ich kann ihn anrufen und ihn Vater nennen. Ich kann mit zu ihm kommen und sagen, ich spüre dich nicht. Ich spüre dich nicht. Und was mir gerade passiert, das ist einfach nur ätzend. Weil wenn wir ihm das sagen können, es geht mir ätzend, dann hört Gott mir zu, weil er ein Vater ist. Und etwas weiter, Jesaja 64, Verse 5 bis 8. Wir alle sind von Unrecht befleckt. Selbst unsere allerbesten Taten sind unrein wie ein schmutziges Kleid. Wir sind wie verdorrtes Laub, das der Sturmwind packt und fortwirbelt. Das ist die Strafe für unsere Schuld. Niemand hat dich beim Namen gerufen und bei dir Hilfe gesucht. Niemand kam zur Besinnung und hielt sich an dich. Denn du selbst hattest dich von uns abgewandt. Du gabst uns die Folgen unserer Sünden am eigenen Leibe zu spüren. Dennoch, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton, du bist der Töpfer. Wir alle sind von deiner Hand geschaffen. Darum sei nicht so zornig auf uns. Trag uns nicht für immer nach, dass wir uns so schwer vergangen haben. Wir alle sind dein Volk. Sieh uns doch freundlich an. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, mir auch erst beim zweiten Lesen. Eigentlich kommt ja alles zusammen, was in dieser Predigtreihe bis jetzt vorgekommen ist. Er ist unser Schöpfer. Das sagen sie hier. Scharfes Bild, ne? Wir sind Ton in deinen Händen. Er ist der Heilige. Tatsächlich ist er jemand, der unsere Sünde hasst. Und er hasst es, wenn andere Leute an uns sündigen. Er hasst es. Er ist ein Retter. Fast schon als zwangsläufige Folge davon, dass er unser Schöpfer und der Heilige ist, ist, dass er nicht mit ansehen will, dass wir vor die Hunde gehen. Er ist unser Retter. Bis dahin, dass die Propheten des Alten Testamentes anfangen zu begreifen, ich kann Gott als meinen Vater ansprechen. Ich kann Gott als meinen Vater ansprechen. Und nicht ein Vater, wie ich einen Vater hatte, sondern ein Vater, wie ich mir wünschen würde, ein Vater zu sein. Von hier aus ist es dann nur noch ein ganz, ganz kleiner Schritt, dass Jesus, der menschgewordene Gott, auf diese Welt kommt. Und ständig und überall, wenn er von Gott redet, vom Vater redet. Weil in diesem Wort alles drinsteckt. Er guckt nicht einfach nur zu, wie wir als Fünfjährige auf die Dreijährigen einprügeln. Und auf jeden Fall will er, dass der Duplostein aus unserer Hand verschwindet. Er guckt nicht einfach nur zu. Er hat Erbarmen für uns, für den Fünfjährigen und den Dreijährigen. Wir sind ihm wichtig. Er sieht in uns, wohin wir uns entwickeln könnten, wohin wir uns bewegen könnten. Er sieht in uns, was uns schon alles passiert ist. Er sieht in uns, wer wir in seinen Augen sind. Und er liebt uns. Er liebt uns. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Heilige. Gott ist ein Retter. Gott ist ein Vater. Klaus hat dieses Bild gemalt. Und wie es sich gehört, also ne, Klaus ist ja nicht hier. Jetzt können wir alles zu diesem Bild behaupten, was wir wollen. Ne? Das tue ich jetzt einfach mal. Ihr wisst doch, wie das läuft im Kunstunterricht, oder? Das hier ist ein Bild für Vaterschaft. Und jetzt überlegen wir mal, was das sein könnte. Ne? Erstens, es ist ein erloschener Vulkan. Manche von uns sind froh, dass unser leiblicher Vater nicht mehr in unserer Nähe ist. Zweitens, das ist ein erloschener Vulkan, weil er entlang einer, wie sagt man das immer so schön, so geologisch aktiven Zone verläuft. Also auf jeden Fall ist hier Energie im Spiel, so richtig Energie im Spiel. Es ist eines der beliebtesten Motive, die man sich so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte vorstellen kann. Ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen Kameras inzwischen dieses Bild in irgendeiner Form festgehalten haben. Ne? Es ist einfach wunderschön. Gott anzuschauen ist wunderschön. Und ich hoffe, dass es diese Momente gibt, wo ihr euch Gott zuwendet und einfach genießen könnt, dass er ist. Auch wenn ihr vielleicht niemals diesen Weg gehen werdet. Und ich glaube, dass Klaus das gemalt hat, weil er in Japan war. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist unzulässig, ne? Künstler über ihre Biografie zu definieren. Wenn Gott hier wäre und reden würde, dann könnte es sein, dass er einigen Leuten hier sagt, es tut mir so leid, was dir passiert ist. Es könnte sein, dass er ein paar Leuten sagt, und dir sollte es auch leid tun. Es kann sein, dass er ein paar Leuten sagen würde, können wir noch mal über die Sache mit dem Duplostein reden? Dass wir endlich rauskommen aus dem Versteckspielen und aus der Scham. Und es könnte sein, dass er ein paar Leuten sagt, komm auf meinen Schoß, lass dich mal drücken. Ich bete mit uns. Vater, wir kommen zu dir und legen dir unser Herz hin. Unsere Angst. Und gerade in dem Text hieß es, dass wir wie welkes Laub sind. Graubrauner Dreck, der nur noch weggefegt wird. Wir kommen zu dir und ich will, dass ich das bin, was ich in deinen Augen bin. Ich will deine Stimme als die Stimme des Vaters hören. Ich bin hier und will dir Vertrauen entgegenbringen. Ich will, dass du redest zu mir. Ich will dir zuhören. Ich will dir mein Herz anbefehlen, mein Denken, meine Erinnerung, meine Not und meine Gleichgültigkeit. Ich möchte dich bitten, dass in mir offenbar wird, dass ich ein geliebtes Kind bin. Dass ich eben kein Weise bin in dieser Welt, ohne Bezug, ohne Herkunft. Ich will dein Kind sein. Ich will dein Stolz sein und deine Ehre, deine Freude. Und danke für die Momente, wo du über mich lächelst. Amen.